Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Matrixwissen Podcast.
Fürs heutige Matrixwissen-Interview habe ich Grandmaster Wolf als Gast. Er lebt in Australien und ist ein Mystiker, ein taoistischer Mönch, ein Philosoph, ein zertifizierter Hypnosetherapeut und ein Mentalist. Ich bin auf ihn über seinen YouTube-Kanal aufmerksam geworden, auf dem er seine echt beeindruckenden Telekinese- und Pyrokinese-Fähigkeiten zeigt. Wir werden später in diesem Interview auch über Telekinese sprechen, aber zunächst mal möchte ich gerne etwas mehr über Sie erfahren. Können Sie sich dazu bitte mal selber vorstellen und ein bisschen darüber erzählen, was Sie momentan so machen? Okay, nett, Sie wiederzusehen, Oliver. Danke für dieses Interview. Ich soll mich selber vorstellen? Ich weiß gerade gar nicht so genau, was ich über mich erzählen könnte. Also, tut mir echt leid, aber ich weiß echt nicht, was ich über mich sagen soll. Eigentlich gibt es nichts zu sagen. Können Sie mir vielleicht bitte eine konkretere Frage stellen? Okay, fangen wir doch einfach mal damit an, was Sie momentan so beruflich machen. Okay, verstehe. Was ich momentan so mache? Nun, bevor ich vor etwas über einem Jahr diese Videos auf YouTube hochgeladen habe, hatte ich meinen Lebensunterhalt praktisch nur durch mein Dasein verdient. Menschen sind zu mir gekommen, um sich von mir beraten zu lassen. Ich betreibe eine Klinik und eine Kung-Fu-Schule. Außerdem halte ich weltweit Vorträge, was ich allerdings eher selten mache. Damit kann ich meinen Lebensunterhalt verdienen und ich habe dadurch alles, was ich zum Leben brauche. Das ist eigentlich schon alles. Ich liebe das Leben. Das ist doch eine gesunde Einstellung. Das Leben zu leben ist immer gut. Das bedeutet auch, dass ich mich selbst liebe. Entschuldigung, wir sind irgendwie leicht vom Thema abgekommen. Okay, dann lassen wir uns doch mal ein paar weitere Aspekte Ihres Lebens betrachten und beginnen wir dabei ganz am Anfang. Ich weiß von einigen Mystikern und spirituell entwickelten Menschen, dass sie in ihrer Kindheit einige sehr ungewöhnliche Erfahrungen gemacht haben. Damit meine ich sowohl paranormale als auch traumatische Erfahrungen. Von daher würde mich interessieren, ob Sie am Anfang Ihres Lebens auch solche Erfahrungen gemacht haben, an die Sie sich noch erinnern und über die Sie bereit wären, hier zu sprechen. Absolut. Interessante Frage. Als ich so 4 oder 5 Jahre alt war, begann ich entweder Halluzinationen oder Visionen zu haben. Ich bin mir bis heute nicht so ganz sicher, was das genau war, was ich damals erlebt habe. Ich erinnere mich daran, als kleines Kind auf einem Sofa zu sitzen. Plötzlich öffnet sich ein Portal in der Wand vor mir und riesige monolithische Felsblöcke rollen einen steilen Abhang herunter auf mich zu. Das hat mir riesige Angst gemacht. Eine andere Erfahrung waren Menschen, die plötzlich am Ende meines Betts erschienen sind. Heute weiß ich, dass das körperlose Geistwesen waren, die mich als Kind besucht haben. Wie jedes Kind habe ich geschrien und meine Eltern haben mir gesagt, dass ich mir keine Sorgen machen soll, weil ich mir das alles nur eingebildet habe. Ich würde niemandem empfehlen, Kinder ihre Erfahrungen abzusprechen, denn dadurch nimmt man ihnen ihre innere Kraft. Das waren einfach Visionen und im Alter von 9 oder 10 habe ich mir oft Gedanken über den Tod und Geister gemacht. In dem Alter sollte man sich eigentlich nicht mit solchen Dingen beschäftigen, aber ich hatte viele Fragen zu meinen Erlebnissen. Diese Visionen und Halluzinationen traten relativ regelmäßig auf. Sie waren jedes Mal anders und es gab keine Zusammenhänge zwischen den einzelnen Erlebnissen. Ein paar Jahre später, so etwa in der 8. Klasse, habe ich mich sehr für das Leben, den menschlichen Verstand und das dritte Auge interessiert. Das dritte Auge hat mich für lange Zeit fasziniert. Meine innere Entwicklung hatte eigentlich bereits ein paar Jahre vorher begonnen, als mir mal ein Physiklehrer sagte, dass sich alles, was wir sehen, um das zu erklären, muss ich eigentlich etwas weiter ausholen. Unsere Augen können nur Dinge wahrnehmen, die Licht reflektieren. Licht muss auf ein Objekt treffen und von ihm reflektiert werden. Das reflektierte Licht trifft dann auf unsere Augen und geht durch die Linse auf die Netzhaut und irgendwo im Gehirn entsteht dann das Bild, das wir wahrnehmen. Wenn wir hören, dass jemand ein Geräusch macht, zum Beispiel, dass die Schwingungen im Hals der Person die Luft bewegen, dann trifft die Luft auf ihr Trommelfell. Bis dahin hat sich die Schwingung durch unterschiedliche Medien wie Luft und Haut bewegt. Das, was den Mund der Person verlassen hat, ist nicht identisch zu dem, was sie mit ihren Ohren hören. Das Gleiche gilt auch für Musik. Ähnliches gilt für Berührungen. Sie werden irgendwo am Körper berührt und sie nehmen die Empfindung in ihrem Kopf wahr. Diese Vorstellung hat mich entsetzt, denn auch wenn ich damals gerade etwas mehr als 10 Jahre alt war, wurde mir klar, dass ich mein ganzes Leben lang bisher nur in meinem eigenen Kopf verbracht hatte. Ich hatte noch nie wirklich die Welt außerhalb meines Kopfes erlebt. Das hat mich schockiert und es hat dazu geführt, dass ich mich auf den Weg des Suchenden begeben habe und dass ich keine gute Schulbildung habe, denn ich habe seitdem nicht mehr so viel zugehört. Kurz darauf begann ich mein Innenleben zu erforschen und mich zu fragen, wie ich aus meinem Gehirn rauskomme und was dieser Aspekt von mir ist, der aus dem Gehirn ausbrechen möchte. Ich begann meine Gedanken und was andere Menschen sagten zu beobachten. Dadurch wurde mir klar, dass ich den Worten der anderen erst in meinem Kopf selber eine Bedeutung zuweise. Diese inneren Einsichten führten dazu, dass ich zunehmend weniger Interesse daran hatte, mich an der Alltagswelt zu beteiligen. Ich werde die letzte Aussage noch mal etwas ausführlicher erklären. Wenn Sie etwas sagen, erzeugen Sie Geräusche und ich interpretiere diese Geräusche und gebe ihnen in meinem Kopf eine Bedeutung. Deshalb höre ich nicht, was Sie sagen, sondern ich konstruiere mir die Bedeutung in meinem Kopf. Im Grunde rede ich mit mir selbst. Diese Vorstellung machte mir damals wirklich Angst. Heute ist das anders. Wenn man erstmal verstanden hat, was es bedeutet, Mensch zu sein, ist das alles völlig normal. Und so hat das alles angefangen und inzwischen sind 60 Jahre vergangen. Ich weiß gar nicht, auf welches Bild auf dem Bildschirm ich gerade gucken soll, aber habe ich Ihre Frage damit beantwortet? Ja, haben Sie. Ich habe Ihre Antwort so verstanden, dass Sie in Ihrem Leben nie eine Phase hatten, in der Sie zeitweise völlig die Anbindung zur Spiritualität und zu Ihrem wahren Selbst verloren haben. Viele spirituelle Menschen, die ich kenne, haben diese spirituelle Anbindung temporär verloren, als sie in die Schule gekommen sind. Durchs Training der linken Gehirnhälfte haben viele erstmal eine materialistische Lebensphase durchlaufen und haben erst später wieder zur Spiritualität zurückgefunden. Aber sie hatten nie so eine Phase. Habe ich das richtig verstanden? Ja, ich habe kein Interesse an dieser Irreführungswelt. Die ganze Täuschung in der Welt, die wir für normal halten und ihre Glaubenssysteme. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sonst noch sagen soll. Das reicht doch als Antwort. Lassen Sie uns noch über weitere Aspekte Ihres Lebens sprechen. Ich weiß durch Ihre Webseite, dass Sie unterschiedliche Lehrer in Ihrem Leben hatten. Sie erwähnen dort den Dalai Lama, Jiddu Krishnamurti und mehrere erleuchtete Meister. Sie haben viele Jahre im Himalaya und in den chinesischen Bergen gelebt. Können Sie uns dazu mal die Jahre, nachdem Sie die Schule verlassen haben, kompakt zusammenfassen? Nachdem ich die Schule verlassen habe? Ach du meine Güte. Um zu verstehen, was ich nach dem Verlassen der Schule gemacht habe, müssen Sie erstmal etwas über Australien wissen. Australien ist ein riesiges Land, in dem man leicht die Orientierung verlieren kann. Wenn man nicht weiß, wo man hin will, kann man sich dort noch viel schneller verirren. Einige Menschen hier können 6 Tage zu Fuß unterwegs sein und befinden sich immer noch auf ihrem eigenen Grundstück. So weitläufig ist das Land. Als ich die Schule verlassen habe, war ich relativ jung und ängstlich. Ich hatte eine ziemlich brutale Erziehung, auf die ich hier nicht genauer eingehen werde. Ich musste da einfach weg, um aus einer gewissen Distanz auf mein bisheriges Leben zurückblicken zu können. Ich musste die Konditionierung mit etwas Abstand betrachten, um zu verstehen, wieso sie nicht funktionierte. Ich musste mich auf den Weg machen, um Fragen zu stellen. Damals hatte ich schon einige psychologische und spirituelle Bücher gelesen. Jiddu Krishnamurti war einer dieser Autoren. Er war überaus produktiv und es gibt viele Bücher über ihn. Er war einer der ersten, die ich gelesen habe. Als jemand, der in den 60er Jahren aufgewachsen ist, schaute ich mich um und suchte nach Antworten. Worum geht es im Leben? Wieso ist das Leben so schwierig? Was mache ich hier eigentlich schon wieder? In den 60er Jahren wurden einem als Antwort Drogen und seltsame Gurus angeboten und außerdem seltsame Praktiken. Aleister Crowley war ein Okkultist, der Anfang des letzten Jahrhunderts gelebt hat. Er beschäftigte sich mit Helena Blavatsky und dem Golden Dawn und Okkultismus. Ich habe das genauso gemacht, als ich noch zur Schule ging. Später wurde ich selber Mitglied des Golden Dawn und der OTO, dem Orientalischen Templerorden. Dort geht es um höhere Magie, aber ich habe dort keine wirklichen Antworten gefunden. Auch nicht im spirituellen Bereich. Die dort verwendeten Begrifflichkeiten waren mir zu mehrdeutig. Ich wurde deshalb depressiv und stand kurz davor, über Selbstmord nachzudenken. Das war eine typische Teenager-Selbstmordphase und der Moment, wo ich von zu Hause abgehauen bin. Ich wollte so weit weg von Tasmanien, wie es nur möglich war, und das war Darwin im Norden Australiens. Ich habe dort zurückgezogen im Dschungel gelebt und eine Phase der Innenschau durchlebt, wodurch ich zu einer Reihe von Einsichten gelangt bin. Ich habe dadurch besser verstanden, was es bedeutet, Mensch zu sein. Auf meiner Suche nach Antworten habe ich mit einer Reihe von Aborigines, den australischen Ureinwohnern, gesprochen. Es tut mir leid, wenn ich hier etwas springe und nicht alles perfekt chronologisch schildere, aber das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich mit einem australischen Ureinwohner gesprochen habe, und zu dieser Zeit durchlebte ich meinen ersten Paradigmenwechsel und lernte auf andere Weise zu denken. Das hat mich auf den wahren Lebensweg gebracht, aber ich möchte dazu gleich anmerken, dass es nicht den einen richtigen Weg gibt und auch gar nicht geben kann. Das Einzige, was existiert, ist das Jetzt. Alles, was sich davor oder danach befindet, ist entweder Erinnerung oder Annahme. Wenn alles, was es gibt, nur das Jetzt ist, wie soll es da einen Entwicklungsweg geben? Den kann es nicht geben. Es gibt diesen Weg nicht. Diese frühe Einsicht hat mir 20 Lebensjahre gespart, weil ich nicht jahrelang nach diesem Weg gesucht habe. Ich habe Vernunft und Logik angewendet und mir die Frage gestellt, welche Lehren, welche Religionen haben im Laufe der letzten Jahrhunderte regelmäßig erleuchtete und selbstverwirklichte Menschen hervorgebracht? Die Antwort auf diese Frage ist, nur sehr wenige. Nur sehr wenige Religionen, nämlich solche, die über die Hintertüre der Mystik verfügen, wodurch man über die religiöse Mentalität hinauswachsen kann. Diese Äußerung ist jetzt nicht abfällig gemeint, aber ich habe mir das Christentum angeschaut und es bringt keine solchen Menschen hervor. Für die meisten anderen Religionen gilt das Gleiche. Der Buddhismus bringt ein paar solcher Menschen hervor, aber Buddhismus ist eigentlich keine Religion. Eigentlich möchte ich hier gar nicht weiter über das Thema Religion reden. Überspringen wir das einfach mal. Vielleicht in einer späteren Frage. Lassen Sie mich wissen, wenn ich hier zu weit vom Thema abkomme, aber ich habe mich damals auf diese ganz wenigen Basisfakten besonnen. Fakten wie: Du bist nicht deine Gedanken, du bist das, was sich deiner Gedanken bewusst ist. Ein Fakt ist ein Fakt, egal ob du daran glaubst. Wie viel der Informationen in meinem Kopf glaube ich eigentlich? Was immer andere Menschen zu uns sagen, wir geben dem Gesagten erst in unserem Kopf eine Bedeutung. Alle diese Einsichten deuteten darauf hin, dass ich ein ziemlich verkorkstes Leben vor mir hatte. Deshalb stellte sich mir rein rational, logisch die Frage, welche Religion bringt erleuchtete Menschen hervor? Die Antwort lief auf den Zen-Buddhismus hinaus. Eigentlich ist Zen keine Religion, aber man kann Zen auch auf religiöse Weise praktizieren. Kann sich dort auch eine Anhängerschaft von Menschen aufbauen, die froh sind, einmal die Woche ihren spirituellen Meister zu treffen. Das ist schon okay, aber sollte man jemals zu der Einsicht gelangen, dass man Antworten auf alle Fragen in sich selber finden kann und dass es keine äußere Autoritätsinstanz gibt und dass man ein Freigeist sein möchte, dann kann man niemandem folgen. Einem Guru zu folgen, macht geistige Freiheit zunichte. Einem spirituellen Führer zu folgen, verleugnet die Freiheit der eigenen Seele. Nach irgendwas im Außen zu suchen, bedeutet, man sucht im Außen nach einer Autoritätsfigur, weil man sich selbst nicht für kompetent genug ansieht. Das waren alles Gedanken, die meinen Plan formten, dieses Problem anzugehen. Tada! Ich denke, das war meine Antwort. Okay, schau mal. Okay, können wir wenigstens kurz auf Ihre Erfahrungen im Himalaya und in China eingehen. Wie viel Zeit haben Sie dort verbracht und was waren die wesentlichen Einsichten, zu denen Sie dort gelangt sind? Die wesentliche Einsicht, zu der ich im Himalaya gelangt bin, dazu muss man wissen, dass es im Himalaya viel Okkultismus und Aberglauben gibt, aber es gibt dort eben auch viele erleuchtete Menschen. Es gibt drei Ebenen des Geistes, die sich alle parallel entwickeln. Im Himalaya lassen sich die unterschiedlichen Entwicklungsstufen der Menschheit gut beobachten. Ich komme gleich auf Ihre eigentliche Frage zurück, aber in der westlichen Welt tendieren wir dazu, uns mit gleichgesinnten Menschen zu umgeben. Wenn man im Westen auf eine Party geht, findet man die Grillexperten alle im Garten, die Schrauber und Bastler befinden sich im Schuppen oder in der Werkstatt. Das ist im Himalaya oder auch in Indien anders. In Indien kann es passieren, dass man mit Leuten zusammensitzt, die glauben, dass es einen Gott für ihre Schuhe gibt. Eigentlich spielt das keine Rolle, welcher Religion man folgt, solange man glücklich ist. In Tibet ist das ähnlich. In China hingegen ist es anders. Man lernt im Himalaya viel über Tradition und über Okkultes und über spirituelles Überlebenstraining. Ich würde sagen, ich habe dort zwei wesentliche Dinge gelernt. Das erste habe ich während meines Bestattungstrainings gelernt und das klingt vermutlich eher abschreckend. Während der Ausbildung zum Mönch muss man dort ein Jahr lang verstorbene Menschen kleinschneiden und sie an die Aasgeier und Kondore verfüttern. Das ist eine Bestattungszeremonie, wie sie hoch im Himalaya praktiziert wird, wo man zu weit von Flüssen entfernt ist. Das Ganze ist eine sehr ehrenhafte Aufgabe. Nachdem ein Mensch gestorben ist, schneidet man dessen Körper schrittweise auseinander und jedes Stück wird rituell der Hierarchie der Kondore dargeboten. Bevor man damit anfängt, muss man 3 Tage mit dem Toten gemeinsam verbringen. Man liest dem Toten dann aus dem tibetanischen Totenbuch vor. Ich will jetzt nicht zu tief in die Inhalte des Buchs einsteigen, aber darin wird beschrieben, dass es zwischen 3 und 14 Tagen dauern kann, bis man sich nach dem Tod vollständig von seinem physischen Körper gelöst hat. Wir wissen heute, dass jede Zelle unseres Körpers ein individuelles Leben führt. Wenn eine Zelle stirbt, wird sie irgendwann vom Körper ausgeschieden und durch eine neue Zelle ersetzt. Damit möchte ich zum Ausdruck bringen, dass das Leben jede einzelne dieser Zellen verlassen muss, bis man wirklich tot ist. Man muss sich von jedem Körperteil einzeln lösen, aber ich möchte darauf jetzt nicht genauer eingehen, weil das zu viel Zeit in Anspruch nehmen würde. Das Ritual funktioniert folgendermaßen. Man setzt sich zu dem Toten und spricht mit ihm. Man sagt dann sowas wie, Sie sind eventuell verwirrt, aber Sie müssen nicht verwirrt sein. Sie sind gerade gestorben. Ihrer Familie geht es gut, alle sind gesund. Sie kennen mich. Ich bin der Mönch, mit dem Sie regelmäßig hier im Kloster Gespräche geführt haben. Mein Name ist so und so. Sie sind jetzt seit einem Tag tot und eventuell sehen Sie viel Gelb, das sich in Grün verwandelt. Machen Sie sich deshalb keine Sorgen. Das heißt nur, dass sich Ihr Bewusstsein von Ihrer Leber löst. Man begleitet die Person einfach durch diesen Prozess und ist für die ersten 3 Tage für sie da. Danach läuft der Rest von alleine. Ich habe dabei viel gelernt, speziell aus den Konsequenzen, die sich daraus ergeben. Das zweite, was ich gelernt habe, betrifft Veränderungen. Ich habe mal mit meinem Meister gesprochen und habe ihn gefragt, wieso Veränderungen so ein wesentlicher Aspekt der buddhistischen Lehre ist. Ich fragte, was genau ist denn mit Veränderung gemeint? Woraufhin er antwortete, jeder Mensch, den wir hier gerade sehen, wird in 100 Jahren tot sein und stattdessen werden andere Menschen hier sein. Veränderung ist die einzige Gewissheit im Leben. Es gibt nichts, das beständig ist. Worauf ich antwortete, bedeutet das nicht, dass wir in einem Zustand permanenter Veränderung sind? Was ich daraus gelernt habe und was ich in anderen Menschen wahrgenommen habe, war, Die meisten streben nach einer permanenten Beziehung, einem dauerhaften Partner, einem dauerhaften Job, ein dauerhaftes Zuhause, permanentes Glück in einem Kosmos, in dem Veränderung die einzige Gewissheit darstellt. Das allein erzeugt in vielen Menschen Trübsal. Was man aus dieser Einsicht aber auch ableiten kann, wenn sich das eigene Leben an einem absoluten Tiefpunkt befindet und wenn Veränderung die einzige Gewissheit darstellt, dann ist die einzige Weiterentwicklungsmöglichkeit, dass sich die Situation verbessert. Das Leben wird besser, weil es gar nicht mehr schlimmer werden kann. Das zu wissen, gibt einem immer Hoffnung. Es gibt immer Hoffnung und ein Licht am Ende des Tunnels. Es ist nicht Wahrheit an sich, die uns befreit. Es sind die Konsequenzen, die sich aus der Wahrheit ergeben, die uns befreien. Viele Menschen werden sagen, ich weiß, dass Veränderung die einzige Gewissheit ist, aber diese Einsicht hilft mir nicht. Diese Wahrheit zu wissen allein hilft nicht. Es ist das, was sich aus der Wahrheit ergibt, was uns hilft und was das Leben leichter macht. Wow, jetzt bin ich ganz schön abgeschweift. Aber das waren die Einsichten, die ich in Tibet erlangt habe. Damals war ich 15 Jahre alt. Ich bin mit 14 Jahren in Tibet angekommen, nachdem ich von zu Hause abgehauen bin. Ich war danach nochmal zurück in Australien und ging kurz zur Schule, hasste es und bin wieder abgehauen. Das wurde zu einem Muster in meinem Leben. Ich bin immer wieder ins Ausland gereist, kam zurück nach Australien, um mir etwas Geld zu verdienen und bin wieder ins Ausland. Zu dieser Zeit brauchte man noch keinen Reisepass, um ins Ausland zu gelangen. Ich bin einfach auf einem Fischerboot von Nordaustralien aus mitgefahren. Für etwas Geld oder Arbeit an Bord haben die mich mitgenommen. Die restliche Strecke habe ich dann zu Fuß zurückgelegt. So hat sich das alles ergeben. Ich war von 1975 bis 1988 in Tibet. Oder war es 1985? Ich bin schon etwas vergesslich, was die Jahreszahlen angeht. Damals bin ich zum Chokong-Tempel gereist. Das ist der größte Tempel in Lhasa in Tibet. Ich war dort für ein Mönchstreffen. Unglücklicherweise hat die chinesische Armee gerade an dem Tag, wo wir da waren, den Tempel angegriffen und hat dabei viele Mönche vom Dach geworfen und dadurch getötet. In meiner Reisegruppe waren insgesamt 12 Mönche und nur 3 davon haben das überlebt. Glücklicherweise hat neben mir auch mein Meister überlebt. Die Mönche, die überlebt hatten, wurden noch eine Weile gefoltert, aber die australische Botschaft hat sich glücklicherweise für mich eingesetzt und dort rausgeholt. Vielen Dank für diese Hilfe an die Botschaftsmitarbeiter, falls Sie das hier sehen. Nachdem ich mich von diesem Erlebnis erholt hatte, sagte mein Meister zu mir, du wirst all deine bisherige Arbeit an deinem Geist zunichte machen, wenn du Groll gegen die Chinesen hegst. Mich hat ein chinesischer Soldat angegriffen. Ich wurde durch sein Bajonett verletzt. Ich habe hier Narben von seinem Bajonett an der Hand. Das Entsetzen in den Augen dieses chinesischen Soldaten darüber, was er tat, hat mir viel über ihn gesagt. Es war nicht seine Schuld. Wenn er nicht so gehandelt hätte und die Befehle nicht befolgt hätte, wäre er vermutlich selber von seinem Feldwebel erschossen worden. Es kam zu einem Handgemenge und ich wurde dabei mehrfach angeschossen. Das Bajonett kam zum Einsatz und danach war alles vorbei. Mein Meister machte sich Sorgen, dass ich wegen dieser Erfahrung Rachegefühle gegenüber den Chinesen hege. Er schlug mir deshalb vor, nach China zu gehen und dort meine Mönchsausbildung fortzusetzen. Ich bin in China in ein Kloster eingetreten, das hieß Lafei Mountain und befindet sich in der Provinz Huan, westlich von Peking. Ich habe mich dort 5 Jahre lang ausbilden lassen und habe dabei vergessen, was mir in Tibet widerfahren ist. Ich habe dort viel gelernt. Dadurch sind Qigong und Kung Fu in mein Leben getreten. Spirituell, mental und psychologisch habe ich mich in Tibet weiterentwickelt und bin dadurch aufgeblüht. In China habe ich gelernt, dies alles anzuwenden und ich habe dabei viel über Menschen gelernt, auch wenn es darum geht, dieses Wissen an andere zu vermitteln. Danach bin ich nach Australien zurückgekehrt und seitdem dreht sich mein Leben einfach darum, das Leid anderer Menschen zu lindern. Und das ist echt leicht. Deshalb macht es mir auch so viel Spaß. Ich glaube, ich bin faul. Habe ich die Frage beantwortet? Ja, das haben Sie. Perfekt, vielen Dank. Gehen wir jetzt auf ein spezielles Thema ein, das auch der Grund ist, weshalb ich Sie kontaktiert habe, nämlich Telekinese. Auf Ihrem YouTube-Kanal haben Sie zahlreiche ziemlich beeindruckende Telekinese-Videos. Können Sie uns etwas dazu sagen, wie Sie diese Fähigkeiten entwickelt haben und wie viele Jahre mussten Sie das trainieren? Meine Güte. Telekinetische Fähigkeiten sind eine natürliche Folge. Eine natürliche Folge, die sich daraus ergibt, sich mit der Welt auf der entsprechenden Verstandesebene auseinanderzusetzen. Es gibt den niederen Verstand und den höheren Verstand. Der niedere Verstand besteht aus unseren Gedankenprozessen. Wenn wir geboren werden, verfügen wir über einen reinen, unverfälschten Verstand, das heißt reine Bewusstheit, keine Gedanken. Der Körper eines Babys und sein Geist sind zum Zeitpunkt der Geburt unberührt und makellos. Als Baby und junges Kind haben viele Menschen paranormale Erfahrungen, wo sie Objekte telekinetisch bewegen konnten. Die meisten Kinder hatten Erfahrungen, die sie sich als Erwachsener nicht erklären können. Ich komme gerade etwas vom Thema ab, aber es wird gleich klar, warum. Ein Baby wird geboren und verfügt über einen reinen, unberührten Verstand und Körper. Im Lauf der folgenden 5 Jahre füllen wir diesen Verstand mit Meinungen, Urteilen, Kategorien und Namen, die alle nicht wirklich existieren. Diese lächerlichen Glaubenssysteme füllen den Kopf bzw. Verstand des Kindes und irgendwann glauben diese Gedanken, sie wären das Baby und das Baby denkt, es wäre diese Gedanken. Das nennen wir wohl das Ego, das ist der niedere Verstand, er besteht aus Gedanken. Wenn man einen dieser Gedanken nimmt und ihn in 2 Teile zerbricht, merkt der Gedanke nicht, dass er beobachtet wird. Er ist nicht lebendig, er verfügt über keine Weisheit. Der höhere Verstand muss Gedanken in die richtige Reihenfolge bringen, um wirklich über Weisheit zu verfügen. Der höhere Verstand weiß aber nicht, wie das geht, weil er völlig verkümmert ist. Die meisten Menschen befinden sich in diesem Zustand. Man kann nicht an etwas denken, das man nicht bereits weiß. Man muss etwas wissen, bevor man es in Gedankenform bringen kann. Wenn ich zum Beispiel Streichholzschachtel sage, müssen Sie bereits wissen, worum es sich dabei handelt, um ein inneres Bild davon erzeugen zu können. Für das Gehirn haben Sie in dem Moment eine Streichholzschachtel erschaffen. Wenn Sie vor einem Glas sitzen und sich denken, ich will, dass sich das Glas bewegt, dann geschehen 2 Dinge. Aufgrund der Tatsache, dass Sie mit Ihren Gedanken identifiziert sind und sich als getrennt vom Rest der Welt und des Kosmos empfinden, werden Sie es niemals schaffen, das Glas zu bewegen. Sie unterstellen nämlich, dass Sie hier sind und versuchen, etwas zu bewegen, das sich dort drüben befindet. Wenn Sie diesen Gedankengang loswerden, dann sind Sie das Glas, Sie sind gleichzeitig die Bewegung, Sie sind der Verstand und Sie sind auch der die Bewegung Ausführende. Dann gibt es keine Trennung. Es sind die trennenden Gedankenprozesse, die Sie davon abhalten, Ihr Ziel zu erreichen. Betrachten wir das mal aus einem größeren Zusammenhang. Wenn Sie ein Glas oder eine Klinge durch Telekinese bewegen wollen und Sie visualisieren die Bewegung des Gegenstands, dann haben Sie es, was Ihr Gehirn betrifft, bereits geschafft. Es ist in Ihrem Kopf bereits geschehen. Ihr Gehirn glaubt, dass das visualisierte Bild der notwendigen Bewegung entspricht. Und da stoppt dann alles. Und deshalb wird es auch nie im Außen geschehen. Es sind die Gedankenprozesse, die Sie von diesen Dingen trennen. In dem Moment, wo Sie die Klinge oder das Glas sind, wo Sie Beobachter oder das Beobachtete sind, sobald diese beiden sich vereinen, weil sie die trennenden Gedanken losgeworden sind, ist die Bewegung des Glases genauso leicht wie die Bewegung ihres Fingers. Sie machen das im Grunde bereits jeden Tag, wenn sie ihren Finger bewegen. Wie funktioniert die Bewegung des Fingers? Das ist auch Telekinese, denn Sie sind ja ein spirituelles Wesen in einem physischen Körper. Wie machen Sie diese Bewegung hier? Betrachten wir das Ganze aus der Perspektive der höheren Kampfkunst. Ich habe das in China gelernt. Wenn Sie einen Normalbürger fragen, wie die Bewegung seines Arms funktioniert, antwortet der: Das sind elektrische Impulse an meine Muskulatur, die dazu führen, dass sich mein Arm bewegt. Dann muss man sich aber fragen, woher kam denn das Kommando, den Arm zu bewegen? Woher kam der elektrische Impuls? Antwort: Der kam von mir. Okay, dann analysieren wir mal das Ich genauer. Wenn Sie alles verneinen, dessen Sie sich bewusst sind, dann bleibt nur noch reine Bewusstheit übrig. Wenn Sie meditieren und dabei ein wütender Gedanke an Ihnen vorbeizieht, dann folgt diesem Gedanken ein wütendes Gefühl, wie eine Welle, die einem Boot folgt. Trauriger Gedanke, trauriges Gefühl und so weiter. Wenn Sie diese ganzen Dinge verneinen, denen Sie sich bewusst sind, gelangen Sie zu reiner Bewusstheit. Weiter zurücktreten kann man nicht, denn Sie sind diese Bewusstheit. Sie sind der Beobachter. Und darüber kommen wir zum dritten Auge. Vielleicht gehe ich da später nochmal drauf ein. Einen Gegenstand telekinetisch zu bewegen, hat nichts mit der Entwicklung besonderer Fähigkeiten zu tun. Es gibt keine Fähigkeiten zu entwickeln. Diese Fähigkeiten stellen sich unmittelbar ein, wenn man der Welt auf der Ebene des höheren Verstandes begegnet. Alle paranormalen Fähigkeiten und Erlebnisse ergeben sich daraus als natürliche Folge. Dieser höhere Verstand spiegelt sich in allen Dingen. Betrachten wir es mal folgendermaßen. Jedes Blatt an einem Baum verfügt über genügend Bewusstheit, dem Stand der Sonne zu folgen. Wir lernen das in der Schule. Jeder Grashalm kann der Sonne folgen. Die dafür notwendige Bewusstheit steckt bereits im Baum oder im Grashalm. Im Baum, im Grashalm und in uns Menschen steckt dieselbe Bewusstheit. Wir teilen dasselbe Bewusstsein mit allen Dingen. Das Problem entsteht, wenn ich denke, ich bin GM und ich spreche mit Oliver, dann trennt uns dieser Gedanke. Physiologisch ist es unmöglich für mich, Ihre Gedanken zu lesen oder sie zu bewegen, weil das physiologisch einfach nicht geht. Wenn ich aber voll bewusst bin und mich mit allem, was lebt, identifiziere und ich bereits Sie bin und ich schon in Ihnen stecke und wir dasselbe Bewusstsein sind, dann machen außerkörperliche Wahrnehmungen Sinn. Ich sende dann nichts von hier nach da, ich denke einfach in anderen Koordinaten, das ist alles. Es geht bei Telekinese nicht darum, etwas zu bewegen, es geht darum, den trennenden Gedankenprozess loszuwerden. Man muss den Gedanken loswerden, dass man getrennt von dem Objekt existiert. Es sind diese Implikationen, die uns daran hindern, diese Dinge zu tun. Wenn wir diese trennenden Gedanken überwinden, dann gibt es nichts Paranormales mehr. Dann ist alles normal. Soll ich weitermachen? Ja, klar. Das dritte Auge. Ich hatte bereits gesagt, unsere Augen können nur Dinge wahrnehmen, die Licht reflektieren. Licht muss auf etwas treffen. Und wird davon reflektiert und trifft auf unsere Augen. Dann erst sehen wir es. Wenn wir etwas visualisieren, also hier drin, da ist es stockdunkel. Da drin gibt es keine Glühbirne, die wir anschalten können. Es gibt kein mysteriöses Licht da drin, sonst würde es uns ja aus den Ohren und Augen rausstrahlen. Es ist stockdunkel da drin, also wie sieht man dann diese inneren Bilder? Das ist das dritte Auge, wie ich vorhin schon gesagt hatte. Nur sehr wenige Menschen erleben tatsächlich die sie umgebende Welt. Wir erleben praktisch unser gesamtes Leben in unserem Kopf. Wenn Sie es schaffen, dass Ihr drittes Auge Ihr dominantes visuelles Wahrnehmungsorgan wird, dann beginnen Sie auch, die äußere Welt wahrzunehmen. Sie sehen dann Dinge im Außen, die Ihre physischen Augen nicht sehen können. Dieses Wahrnehmungsorgan in Ihrem Kopf kann Gedanken, Bilder und Vorstellungen sehen. Wenn Sie die Sonne hell genug visualisieren, dann kneifen Sie automatisch die Augen zusammen. Dabei sehen sie sie nur in ihrem Kopf. Das ist das dritte Auge. Die Ägypter nennen es das Auge des Lichtgottes Horus. Jede Kultur, die eine höhere Form des Mystizismus entwickelt hat, verfügt über dieses Konzept des inneren Sehens, des inneren Auges. Das Allsehende oder das Allwissende oder auch Horus. Ach nee, Moment, das war jetzt falsch. Ich bin etwas vom Thema abgekommen, aber ich glaube, die Frage ist beantwortet. Das ist das dritte Auge, mit dem Sie Realität wahrnehmen können. Die physischen Augen dienen nur dazu zu verhindern, dass sie sich im physischen Raum dauernd den Kopf anstoßen. Mehr können unsere Augen nicht. Sie sind nicht das, dessen sie sich bewusst sind. Sie sind Bewusstsein. Das Bewusstsein entspricht gleichzeitig dem dritten Auge. Das ist dasselbe. In diesem Moment sind sie gleichzeitig der Sehende, das Gesehene und das Sehen selbst. Darüber erklärt sich, wie Telekinese funktioniert. Sollen wir auf Quantenphysik eingehen? Nee, heute vielleicht lieber nicht. Also nur ganz kurz. In der Quantenphysik gibt es die Quantenverschränkung. Darüber lässt sich physiologisch und wissenschaftlich erklären, was ich hier gerade gesagt habe. Es gibt Quantenverschränkung mit allen anderen Lebensformen. Sie sind also schon mit allem verbunden. So kann man Umstände anziehen oder Gedanken lesen. Jetzt halte ich aber mal den Mund. Okay, nächste Frage. Was ich aus Ihrer letzten Antwort mitgenommen habe, ist, dass der wesentliche limitierende Faktor am Ausüben von Telekinese die fehlende Verbundenheit ist und dass die eigenen Gedankenprozesse einen daran hindern, dabei Erfolg zu haben, weil man einfach noch nicht auf diesem Entwicklungsstand ist, sich mit dem Objekt verbinden zu können. Eine Frage, die ich dazu habe, haben Zuschauer, die Sie beim Ausüben von Telekinese beobachten, einen Einfluss darauf, wie gut die Telekinese funktioniert? Nehmen wir mal an, da stehen 10 Wissenschaftler um Sie rum, die alle davon überzeugt sind, dass Telekinese nur Betrug ist und ein Trick dahinter steckt. Wenn Sie unter solchen Bedingungen Telekinese vorführen sollen, gibt es dabei einen Effekt der Situation auf die Vorführung? Nein. Wenn man es kann, dann kann man es immer. Wenn es irgendeinen verhinderten Faktor dabei gibt, dann macht das keinen Unterschied. Das ist genauso wie zu fragen, ob man pinkeln kann, während einem jemand dabei zuguckt. Mir macht das nichts aus. Es kommt aber darauf an, welche Methodik man verwendet. Es gibt unterschiedliche Wege, um Telekinese vorzuführen. Das eine ist die Bewegung von Qi. Das ist eine Kraft. Das andere ist das, was ich im Rahmen der letzten Frage erklärt hatte. Also die Verbindung zum Rest der Welt wiederherzustellen und die Gedankenprozesse loszuwerden, die unterstellen, dass sie ein vom Rest der Welt getrenntes Wesen sind. Sobald Sie das Konzept im Kopf haben, dass Sie ein von der restlichen Welt getrenntes Wesen sind, haben Sie keine Chance, auf diesem Planeten irgendwas zu bewegen, außer durch physische Berührung. Das ist eine ziemlich traurige Situation, aber die Welt lernt dazu. Bewusstsein entwickelt sich weiter. Ich habe Vertrauen ins Leben. Außerdem ist Folgendes noch wichtig. Wenn Sie als Mystiker das Wort Ich verwenden, dann sprechen Sie für den restlichen Kosmos. Wenn Sie Ich sagen und dabei nicht den restlichen Kosmos mit einschließen, dann lügen Sie oder Sie machen sich selber was vor. Wenn Sie Ich sagen und Ihr gesamtes Selbstverständnis um dieses Ich herum beschränkt sich auf das egozentrische Individuum, das über keinerlei Verbindung zu seinem Umfeld verfügt, mal abgesehen von Worten und Tönen, dann leben Sie in einer schrecklichen Wahnvorstellung. Sie können damit zwar einige Zeit lang glücklich sein, aber es kommt eine Zeit im höheren Alter, wo Sie beginnen, sich tiefgründige Fragen zu stellen. Sie wollen nicht mit 60, 70, 80 auf Ihrem Sterbebett liegen und Lassen Sie mich das nochmal anders formulieren. Es könnte etwas düster rüberkommen, aber schauen wir mal. auf ihrem Sterbebett können zwei Dinge passieren. Entweder sie liegen dort mit einem Lächeln im Gesicht und sagen den Menschen, die um sie herumstehen, das war ein wunderbares Leben. Ich habe alles Wesentliche über das Leben verstanden und worum es dabei geht und ich weiß, was jetzt als nächstes mit mir geschehen wird und ich bin rundum zufrieden. Oder sie liegen dort, sagen sich, was zum Teufel war das für ein Scheißleben. Es war schrecklich. Nichts von dem hier hat mir gefallen. Solche Menschen sterben in Verwirrung und Angst und allem, was dazugehört. Für mich ist Letzteres keine Option. In einem Tempel im Himalaya, wo ich länger gelebt habe, haben wir regelmäßig, genauer gesagt zweimal die Woche, ein Ritual durchgeführt, wo wir absichtlich gestorben sind. Wir haben dafür unser Herz angehalten und einige Meister, die besonders gut darin waren, haben uns dann einige Minuten später wiederbelebt. Diese Meister haben uns dabei durch den Prozess geführt. Der Grund, warum man sowas macht, ist, um selber zu erleben, was mit den Menschen geschieht, die wir im Sterbeprozess begleiten. Bei diesem Ritual stirbt man also. Man hält das eigene Herz an. Es gibt am Hals den Nervus vagus neben der Hauptschlagader. Man schlägt auf den richtigen Punkt, wird dadurch bewusstlos und das Herz hört auf zu schlagen. Am Anfang kann man 2 oder 3 Minuten in diesem Todeszustand bleiben. Wenn man vorher hyperventiliert, kann man den Zustand 3 bis 4 Minuten verlängern. Mit der Zeit ist das fast wie Tiefseetauchen. Wie viel Sauerstoff man im Körper hat, bestimmt, wie lange man in diesem Zustand verbleiben kann. Man macht also viel Qigong und sättigt den Sauerstoffgehalt im Körper. Wenn man dann das Herz stoppt, kann man zwischen 5 und 10 Minuten in diesem Todeszustand verbringen. Dabei muss man auch bedenken, dass es im Himalaya sehr kalt ist. Das hilft dabei. Wenn der das Ritual überwachende Meister merkt, dass sie etwas blau anlaufen, dann belebt er sie wieder. Und das war's dann mit ihrer Sitzung. Wenn sie das eine Zeit lang gemacht haben, haben sie keinerlei Angst mehr vor dem Tod. Sterben ist dann genauso wie im Laden eine Flasche Milch kaufen zu gehen. 2 Dinge, die man dabei lernt. Erstens, dass es möglich ist, dieses zu tun, und zweitens, die Angst vor dem Tod dadurch loszuwerden. Wenn Sie die Angst vor dem Tod losgeworden sind, werden Sie ein ziemlich mutiger Mensch. Soll ich da jetzt noch weiter drauf eingehen? Na klar. Der niedere Verstand, für sich genommen, verfügt über keinerlei Weisheit. Um Weisheit zu erlangen, müssen Sie Ihr drittes Auge und Ihre physischen Augen zusammen benutzen. Der niedere Verstand ist fürs Denken zuständig, aber der höhere Verstand gibt ihm Weisheit. Wenn Sie ausschließlich den niederen Verstand verwenden, um sich mit der Welt auseinanderzusetzen, dann fehlen Ihrem Denken jegliche Aspekte von Weisheit. Lassen Sie mich dazu ein ganz triviales Beispiel anführen. Es geht dabei um Mut, deshalb habe ich das vorhin bereits erwähnt. Viele Menschen kommen zu mir und wollen, dass ich ihnen ihre Ängste nehme, damit sie mutig sein können. Diese Menschen weise ich dann stets darauf hin, dass man nur mutig sein kann, wenn man auch die zugehörige Angst erlebt. Die Definition von Mut ist, es gibt etwas, das einem wirklich Angst macht und man tut es trotzdem. Es braucht keinen Mut, um in den Krieg zu ziehen. Wenn jemandem Krieg Spaß macht, dann braucht es dazu keinen Mut, sondern nur Dummheit. Es kommt eher selten vor, dass jemand über diese Dinge spricht und die meisten Menschen machen sich darüber keine Gedanken. Ein anderes Thema ist Willenskraft. Jeder hätte gerne mehr davon, um mutiger zu sein. Wie entwickelt man Willenskraft? Nicht, indem man nur Dinge tut, die einem Spaß machen. Denn man braucht Willenskraft, um Dinge zu tun, die man nicht tun möchte. Daran liegt auch ein Hinweis, wie man sich selbst disziplinieren kann. Damit meine ich zum Beispiel Disziplinierung in spiritueller Hinsicht oder wie man den eigenen Verstand unter Kontrolle bringt. Man kann allerdings nicht den spirituellen Aspekt von sich disziplinieren, denn von dem geht die Disziplinierung ja erst aus. Wenn man sich eine Disziplin aussucht, die einem Spaß macht, wird man keine Willenskraft entwickeln. Das muss etwas sein, das einem keinen Spaß macht. Wie kriegt man das hin? Wenn man es nicht mag, muss man sich zusammenreißen und Willenskraft aufbringen. Es sind diese kleinen Dinge, die den Unterschied zwischen Scheitern und Erfolg ausmachen. Es geht darum, Verständnis zu entwickeln. Sonst kann man 100 Jahre lang an seinem Mut arbeiten, nur um festzustellen, dass man sich dabei in die falsche Richtung entwickelt hat. Ich bin irgendwie ziemlich vom Thema abgekommen, aber ich wollte einfach kurz darauf eingehen, was es bedeutet, zu denken, ohne dabei den höheren Verstand mit einzubeziehen. Es ist der höhere Verstand, der die Weisheit ins Denken bringt. Der Unterschied zwischen einem weisen Menschen, der das Leben genießt, und einem nicht weisen Menschen, der unglücklich ist, liegt darin, dass der weise Mensch seinen höheren Verstand in seine Denkprozesse integriert hat. Der Weise beobachtet seine eigenen Gedanken und wie er auf andere Menschen reagiert, und er lässt dies zu. Sich selbst zu erkennen bedeutet nicht, diesen wunderbaren Heiligen in sich selbst zu entdecken. Selbsterkenntnis bedeutet, sich mit Abstand zu betrachten und zu sagen, der Körper, in dem ich diesmal inkarniert bin, hat Schwächen. Er ist zum Beispiel gerne faul. Man erkennt diese Schwächen, akzeptiert sie erstmal, und wenn man wirklich faul ist, sollte man sich selbst disziplinieren. Es geht darum, unser Menschsein zu verstehen, wie Gedanken entstehen und wie wir auf unsere innere Weisheit zugreifen können. Dadurch entwickelt man sich immer schneller und das eigene Leben wird besser und besser. Man findet Antworten auf alle Fragen, und die Einfachheit des Lebens manifestiert sich unmittelbar vor einem, wie ein Schatten, der erscheint, wenn man das Licht anschaltet. Der Schatten ist unmittelbar da, wenn man das Licht anmacht. Diese Dinge geschehen, sobald man dem Leben aus dem höheren Verstand heraus begegnet. Telekinese, Teleportation und alles andere sind natürliche Auswirkungen des höheren Verstandes. Es geht darum, den höheren Verstand zu entwickeln. Damit meine ich, mit der Welt permanent auf dieser Ebene zu interagieren. Wenn Sie das tun, werden Sie sich auf dieser Ebene der Bewusstheit befinden. Ihre Gedanken werden irgendwo hier drüben sein, die äußere Welt wird sich noch weiter dort drüben befinden, und Sie werden die Verbindung zwischen sich und der äußeren Welt erkennen. Im Moment befinden sich alle gefangen in Gedankenprozessen. Dort beginnt und endet für diese Menschen das Leben. Es ist echt eine Schande, und ich zögere, es auszusprechen, aber Religion ist ein wesentlicher Anstifter bezüglich unserer Denkweise. Sie führt uns weg von unserer inneren Kraft und unserer Seele. Religion hat zum Verkümmern unserer eigenen Macht über unser Leben geführt. Die Menschen haben zu viel Angst, Verantwortung zu übernehmen, weil... Ach, lassen wir das. Die nächste Frage, bitte. Um nochmal auf Telekinese zurückzukommen, wir hatten gestern ein kurzes Vorgespräch und Sie hatten erwähnt, dass Sie bald nach Schweden reisen wollen, um sich dort wissenschaftlich untersuchen zu lassen. Können Sie kurz zusammenfassen, was da geplant ist? Oh, die Antwort wird kurz, denn ich habe keine Ahnung. Das hat sich erst vor wenigen Tagen ergeben. Ich habe Schüler in der ganzen Welt. Einer davon lebt in Schweden und ist ein guter Freund von jemand, der im Komitee vom Nobelpreis sitzt. Oder war das der Pulitzerpreis? Ich weiß das gerade gar nicht mehr so genau. Naja, egal. Es sind auf jeden Fall Wissenschaftler, und sie befinden sich etwas höher in der Wissenschaftshierarchie und haben gute Verbindungen und Zugriff auf die neuesten technischen Gerätschaften. Ich habe zugestimmt, dorthin zu reisen und mich denen als Versuchskaninchen zur Verfügung zu stellen. Das ist alles, was ich dazu sagen kann. Ich weiß nicht mal mehr, wie der Typ vom Nobelpreiskomitee hieß. Er wurde genannt, aber ich habe den Namen schon wieder vergessen. Das hat sich alles gerade erst ergeben, aber ich werde Sie auf dem Laufenden halten, wenn es dazu was Neues gibt. Ach so, ich habe erfahren, dass Sie auch mit Dean Radin in Kontakt stehen. Stimmt das? Ich habe einige Videos von ihm übersetzt, und wir stehen auch in direktem Kontakt. Ja, das stimmt.
also had some conversations with him. Yes, that's correct. Yes.
Dean hat ein paar sehr interessante Experimente durchgeführt, die ich mir angeschaut habe. Ich würde ihn gern mal treffen. Er ist ein echter Wissenschaftler und sehr mutig. Er hat nicht aufgegeben, sich für das zu engagieren, was er herausgefunden hat. Ich glaube, Dean ist in einer ähnlichen Position wie Darwin vor vielen Jahren, als er die religiöse Welt von seinen Entdeckungen überzeugen musste. Wenn du uns zuschaust, Dean, dann kannst du auf meine Unterstützung zählen. Mach weiter so. Du wirst dich durchsetzen. Das ist alles, was ich dazu sagen kann. Aber ich halte Sie auf dem Laufenden. Okay, super. Die nächsten Fragen, die ich eigentlich stellen wollte, also im Grunde haben Sie Telekinese ja als Fähigkeit des höheren Verstandes erklärt. Vielleicht können Sie bei diesen Fragen ja mal irgendwie versuchen, das in den Worten bzw. aus der Perspektive des niederen Verstands zu erklären. Das nur so als Vorbemerkung für die nächsten Fragen. Was geschieht in Ihrem Verstand in dem Moment, wo Sie ein Objekt per Telekinese bewegen? Visualisieren Sie irgendwas dabei? Können Sie das nochmal etwas genauer aus der Perspektive des niederen Verstands erklären? Ach du meine Güte. Einen Moment bitte. Aus der Perspektive des niederen Verstands. Können Sie die Frage noch mal etwas präzisieren? Sie wollen wissen, wie ich denke, dass Telekinese funktioniert? Dazu müsste ich Quantenphysik heranziehen. Sie können es auf jede für Sie passende Weise erklären. Nur, wenn Sie einfach nur sagen, das ist alles Funktion des höheren Verstands, dann ist das schwer nachzuvollziehen. Ich hätte einfach gerne eine Antwort, wo auch ein Laie verstehen kann, was in Ihrem Kopf vor sich geht, während Sie ein Objekt bewegen. Das wäre meine Frage. Okay, ich kann Ihnen ein Beispiel geben, wo das jeden Tag geschieht. Zen-Bogenschießen. Zen-Bogenschießen funktioniert nur, wenn Sie keinen einzigen Gedanken im Kopf haben. Sie müssen Folgendes verstehen. Wenn Sie alle Gedanken anhalten, selbst wenn das nur für 3 oder 4 Sekunden ist, also wirklich kein einziger Gedanke für 3 oder 4 Sekunden, das bedeutet, Sie haben kein Konzept davon, dass Sie überhaupt da sind, also dass Sie getrennt vom Objekt existieren. Sie haben nicht mal ein Konzept des Objekts, Sie haben keine dieser Worte in Ihrem Kopf. In diesem Moment ist alles möglich. Wenn irgendetwas in meinem Kopf passiert, selbst nur für den Bruchteil einer Sekunde, dann muss ich den niederen Verstand temporär ausschalten. Vielleicht können Sie selbst einen Bezug dazu herstellen, was ich sagen will. Als Sie ein Kind waren, hatten Sie vielleicht mal eine Handvoll Steine und wollten damit ein Ziel treffen. Sie schauen aufs Ziel, fokussieren es und jedes Mal, wenn Sie einen Stein werfen, verfehlen Sie das Ziel. Wenn Sie dann einfach mal eine Weile nicht aufs Ziel schauen und einfach einen Stein einige Male in die Luft werfen und wieder auffangen und dadurch einen Moment lang kurz an gar nichts mehr denken, Sie dann aufs Ziel schauen und spontan den Stein werfen, dann werden Sie jedes Mal das Ziel treffen. Die meisten Sportler können Ihnen das bestätigen, dass das oft so passiert. Das funktioniert nur in dem Moment, wo Sie an nichts denken. Schauen Sie sich mal einen amerikanischen Baseballspieler an. Der schaut zum Schlagmann, bohrt sich in der Nase und macht diese seltsamen Handzeichen, mit denen sie sich verständigen. Aber wenn er bereit ist zu werfen, schaut er kurz weg und dann schaut er aufs Ziel und wirft. Und er trifft das Ziel, jedes Mal. Das ist Zen-Bogenschießen, das ist Zen im Baseball. Genauso bewegt man Gegenstände. Das funktioniert nur in dem Moment, wo Sie keine Gedanken in sich tragen, die implizieren, dass Sie getrennt vom Objekt existieren, welches Sie bewegen wollen. Das ist alles. Es gibt keinen speziellen Gedankenprozess und auch kein Mantra, das Sie singen müssen. Das ist alles Blödsinn und so funktioniert es nicht. Das ist alles real, außerhalb des Verstandes betrachtet. Alles ist mit allem verbunden und es ist nicht so schwer, wie einige vielleicht denken. Sobald Sie an sich selbst arbeiten und in sich gehen, sobald Sie Ihre Gedankenprozesse unter Kontrolle haben, Sobald sie sich außerhalb ihres Kopfes begeben können, können sie Dinge bewegen. Hat Ihnen das gefallen?
Ja.
Okay, nächste Frage. Ist das Ausüben von Telekinese in irgendeiner Weise mental anstrengend oder können Sie das 10 Minuten am Stück machen, ohne dass Ihnen das irgendwas ausmacht? Wenn Sie Chi dazu verwenden, dann ja, das würde Sie anstrengen und Energie kosten. Wenn Sie Ihr gesamtes Chi aufbrauchen, dann sind Sie tot. Sie müssen also wirklich wissen, wie Sie Ihre Chi-Energie managen. Also ja, in dieser Hinsicht. Wenn Sie allerdings den höheren Verstand einsetzen, dann nein. Dann können Sie das dauerhaft machen. Sie können ja auch den ganzen Tag diese Handbewegung machen. Sie verwenden ja auch Ihre Füße den ganzen Tag. Was ich damit sagen will, sobald Sie Ihren Körper bewegen, wenden Sie eigentlich Telekinese an. Sie schicken dabei einen spirituellen Befehl über Ihr Gehirn und initiieren dadurch eine Muskelbewegung in Ihrem physischen Körper. Wie machen Sie das? Das ist im Grunde auch Magie. Sie essen einen Apfel und 15 Minuten später ist der Apfel ein Teil von Ihnen geworden. Das ist Magie. Ich glaube, ich habe die Frage beantwortet. Ja, das haben Sie. Die nächste Frage. In einigen Ihrer Videos sieht man, wie Sie Ihre Handfläche mit einem Messer aufschneiden und die Wunde dann unmittelbar danach wieder heilen lassen. In anderen Videos lassen Sie ein Papier in Ihrer Hand in Flammen aufgehen und in wieder anderen halten Sie Ihre Hand für 90 Sekunden über eine Kerze, ohne dass Ihnen dabei was passiert. Führen diese Handlungen bei Ihnen zu physischen Schmerzen und gibt es dabei irgendwelche negativen Folgen? Negative Folgen? Den Tod? Nein. Einige Dinge, die man auf meinem YouTube-Kanal sieht, sind wirklich gefährlich. Einiges sehen Sie auch nicht auf meinem Kanal, denn für einige dieser Vorführungen muss ich mich 10 bis 15 Minuten mental vorbereiten und beruhigen, um in den richtigen Geisteszustand zu kommen. Aber bei anderen Dingen geht es rein um die richtige Einstellung. Geben Sie mir mal einen Moment, ich will das korrekt formulieren. Wenn Sie ein vernünftiger Mensch sind und Sie sich selbst und das Leben lieben, dann werden Sie sich nicht selbst wehtun und sich verletzen. Es ist einfach nicht in uns als Spezies Mensch angelegt, uns selbst zu verletzen. Also vielleicht, wenn Sie suizidal sind, aber das ist eine Form von Geistesstörung und nicht normal. Wir tun sowas normalerweise also nicht. Wenn Sie sich am Ohr kratzen, dann tun Sie das nicht so extrem, dass Sie sich dabei wehtun. Das ist nicht Teil der menschlichen Natur. Wenn Sie aber auf Ebene des höheren Verstandes erkannt haben, dass Sie die Hand und gleichzeitig die Flamme sind, dann kann Ihnen die Flamme nichts anhaben, denn das Leben schadet sich nicht selbst. Sie wenden dabei im Grunde ein fundamentales Prinzip des Lebens und der Liebe an. Nicht die flauschige Liebe, an die die meisten Menschen zunächst denken, sondern echte Liebe. Liebe, die mit dem Ende des Lebens nicht endet. Das Leben wird sich selbst nicht verletzen.
Vielen Dank für euer Interesse. Hat euch der Podcast gefallen? Dann freuen wir uns, euch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Wenn ihr noch mehr sehen, hören oder lesen möchtet, werft einfach einmal einen Blick in die Beschreibung. Dort findet ihr Links zu unseren YouTube-Kanälen, unserer Webseite und auch zu unseren WhatsApp- und Telegram-Gruppen. Schaut gerne mal vorbei, ihr seid herzlich eingeladen. Bis zum nächsten Mal.